SRF Digital. Ich bin Luzi Müller und das sind die Themen von dieser Woche. Microsoft macht ernst und kauft Nokia. Smartwatches. Viele Technologiefirmen sehen das als das nächste grosse Ding. Wir haben Reaktionen von der Schweizer Uhrenindustrie und wir haben natürlich auch die Galaxy Gear angeschaut von Samsung. Der Game-Tipp von dieser Woche heisst Brothers – A Tale of Two Sons und ist ein Game, das mit einer ganz speziellen Steuerung auffällt. Steuern tun wir auch selber gebauten Lego-Roboter, und zwar mit Software, bei unserem Lego Mindstorms-Test. Und wir besuchen einen Lehrer, der eine Rechtschreibe-App entwirft, für und zusammen mit seinen Schülern. Zuerst aber noch zu den neuesten Enthüllungen von Edward Snowden. Im Internet-Abhörskandal rund um die NSA ist eine weitere Katze aus dem Sack. Der US-Geheimdienst kann auch Daten im Internet mitlesen, die verschlüsselt übertragen werden. Das haben New York Times und The Guardian am Freitag berichtet. Unser Beitrag auf SRF4 News.
Lucius Müller von unserer SRF-Digital-Redaktion. Weiß man denn da genauer, welche Art der Datenübertragung betroffen ist?
Ja, man hat vorerst natürlich nur Informationen aus zweiter Hand, weil eben nur der Guardian und die New York Times Zugang zu diesen Unterlagen haben. Laut diesen betrifft es nicht primär verschlüsselte Dokumente, diese sind nach wie vor sicher, so glaubt man, sondern es betrifft verschlüsselte Online-Verbindungen. Also wenn man beispielsweise den Computer mit einer, wenn der Computer mit einer Webseite eine Verbindung aufbaut, um vertrauliche Informationen zu übermitteln, was gängig ist bei Banktransaktionen beispielsweise. Auch die Übermittlung von E-Mails ist betroffen. Es gibt Mailprogramme, die eben eine vermeintlich gesicherte Verbindung zum Mailserver aufbauen können, um danach eine Nachricht sicher zu übermitteln. Auch solche Verbindungen sind betroffen. Die NSA soll nach rund 10-jährigen Anstrengungen die gängigsten dieser Verschlüsselungsmethoden nun eben geknackt haben und ist damit in der Lage, noch wesentlich mehr aus den Daten auszulesen, die man über Jahre gesammelt hat.
Die Online-Datenverschlüsselung wird von Banken als sichere Methode betrachtet, dies seit Jahren. Wie konnte nun denn dieser Geheimdienst diese Verschlüsselung knacken?
Ja, man wird das wohl nie bis in die Details erfahren. Was aber sicher scheint, ist, dass es mit Mithilfe von Technologiefirmen gelungen ist. Die NSA soll über ein jährliches Budget von 250 Millionen US-Dollar verfügen, um diese Firmen zu bearbeiten, wie es heißt, was auch immer man dann konkret darunter verstehen will. Also die NSA hat die Firmen dazu gebracht, absichtlich Schwachstellen und Hintertüren in diese Verschlüsselungstechnologien einzubauen, damit die NSA diese dann eben leichter knacken kann. Welche Firmen das sind, die hier die NSA unterstützt haben, das ist nicht bekannt.
Aber ohne Schützenhilfe dieser privaten Unternehmen wäre der Geheimdienst gar nicht so weit gekommen.
Wahrscheinlich nicht oder mit Sicherheit nicht so schnell. Man muss allerdings schon wissen, dass auch bei der NSA und dem englischen Nachrichtendienst auf allerhöchstem Niveau geforscht wird mit sehr viel Anstrengung. Das illustriert auch ein Blick in die Vergangenheit. Es gibt einen Fall bereits in den 70er Jahren, als die NSA ein Verfahren entwickelt hat, um damals auch vermeintlich sichere Verschlüsselungstechniken zu knacken. Die Wissenschaft hielt das noch 2 Jahrzehnte lang für unmöglich, mathematisch bewiesen, dass das gar nicht möglich sei. Trotzdem konnte die NSA die ganze Zeit durch diese Verschlüsselung knacken. Dieser Fall wurde auch erst Ende der 90er Jahre publik.
Wenn wir das Ganze nun zusammenfassen, was bedeutet es, dass auch verschlüsselte Online-Verbindungen vor der NSA, vor diesem Geheimdienst, nicht mehr sicher sind?
Ja, aus der Sicht der NSA ist klar, dass man erst einmal möglichst viele Kanäle möchte abhören können. Bei der Überwachung von verschlüsselten E-Mail liegt das Interesse auf der Hand. Bei Bankverbindungen kommt noch ein weiteres sehr konkretes Interesse dazu. Es ist natürlich ein zentrales Instrument bei der Terrorismusbekämpfung, internationale Geldströme überwachen zu können. Und dies dürfte für die NSA mit dieser mit dem Knacken dieser Verschlüsselung nun wesentlich leichter fallen. Noch zum Schluss ein Wort eines Sicherheitsexperten, was diese Überwachungsmöglichkeiten angeht. Das ist vielleicht noch wichtig an dieser Stelle. Aus der Sicht der Experten ist es zumindest bis heute nicht möglich, verschlüsselte Dokumente ganz einfach so aufzuschlüsseln. Dazu sei die NSA bis heute noch immer nicht in der Lage.
Microsoft kauft den Handyhersteller Nokia. Für viele eine grosse Überraschung. Für den Rita Wittmer eigentlich ein logischer Schritt, wie er im Info 3 erzählt hat.
Es ist ein No-Brainer. Microsoft musste nicht lange überlegen. Wer heute im IT- und Telekommunikationsmarkt erfolgreich sein will, muss 2 Dinge aus einer Hand anbieten und kontrollieren können. Die Hardware, also die Geräte, und die Software, also die Programme und Internetdienste. Bei der Software ist Microsoft schon lange erfolgreich. Windows und Office sind auf fast jedem Bürocomputer installiert. Bei der Hardware aber war Microsoft bis heute außer mit der Spielekonsole Xbox nur mäßig erfolgreich. Um das zu ändern und um den erfolgreichen Smartphones und Tablets von Apple und Samsung etwas entgegensetzen zu können, ging Microsoft bereits vor 2 Jahren mit Nokia eine Partnerschaft ein. Eine Partnerschaft, die Nokia den Durchbruch bei den Smartphones hätte bringen sollen, mit Software von Microsoft. Auf dem Papier war das ein kluger Schachzug, aber auf dem Markt haben sich die gemeinsamen Produkte bis heute nicht durchgesetzt. Nun geht Microsoft aufs Ganze und gibt über 7 Milliarden Dollar aus. So soll es endlich klappen, dass Microsoft in derselben Liga wie Apple, Samsung oder auch Google spielen kann, die schon seit längerem Produkte aus einer Hand anbieten. Der Kauf bringt Microsoft also Chancen, aber auch Risiken, denn sie müssen nun endlich ein Smartphone auf den Markt bringen, das die Kunden auch kaufen. Jetzt braucht es Innovationen. So oder so dürfte die Marke Nokia seit heute Geschichte sein. Kommende Smartphones werden wohl den Schriftzug Microsoft tragen. Nicht Geschichte hingegen ist der ehemalige Chef von Nokia, Steven Elop. Ihn hat Microsoft gleich mit eingekauft. Und er könnte bald den Chefsessel von Microsoft besetzen, der seit dem Abgang von Steve Ballmer frei geworden ist.
Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe seit vielen Jahren keine Armbanduhr mehr an, seitdem, dass man immer die Uhr auf dem Handy hat und das hat man sowieso immer dabei. Jetzt sind es aber ausgerechnet Uhren, die wieder sollen en vogue kommen, dank den Handys. Warum das so ist, das hat der Reto Wittmann, Professor F3, gesagt.
Die Uhren sollen das Problem lösen, das wir ja ein bisschen haben mit den Smartphones. Die haben wir im Hosensack oder in der Handtasche. Und wir müssen sie immer wieder rausnehmen, um zu schauen, ob irgendwie Meldungen reinkommen sind. Es sind ja auch immer mehr so Meldungen. Facebook, SMS, E-Mail, Twitter, WhatsApp. Also endlos viele Meldungen. Nimmst du es raus, schaust, ah, nein, ist nichts und so. Und die Idee ist, dass wir jetzt das Handy im Hosensack lassen und gleich die Meldungen mitbekommen oder einen Anruf, der aufs Handy kommt. Und das sollen die Smartwatches bringen. Die sollen alle Meldungen anzeigen, die reinkommen. Und man kann auch das Handy steuern und das Handy kann man gleich im Hosensack lassen.
Du hast letzte Woche so eine Smartwatch getestet von Sony. Hast dann auch erzählt, dass das nicht verhebt. Jetzt hast du eine andere, Pebble heisst, die ist die besser.
Die ist ja, bei Sony ist das Problem gewesen, die hat einen Touchscreen und den hat man draussen einfach nicht können lesen. Da hat man das gleiche Problem, das wir ja auch beim Handy haben. In der Sonne sieht man nichts. Und es gibt einen Nachfolger von dieser Uhr von Sony, die ist aber noch nicht erhältlich. Und Pebble, die gibt es seit kurzem, die ist wirklich gut. Die hat eine Anzeige, wo man draussen lesen kann. Vor allem draussen, also gerade in der Sonne, ist es ganz super. Wie ein Stück Papier, weil das Display ist mit so elektronischer Tinte, wie man es von den E-Reader kennt. Und das ist dann auch sehr stromsparend. Also die Pebble-Uhr, die läuft etwa eine Woche, ohne dass man sie muss aufladen muss.
Ihr könnt sich anschauen auf srf3.ch, die Pebble. Ich finde jetzt ja, das Design nicht so cool. Es sieht ja, eher so ein bisschen aus wie eine simple sportliche Plastikuhr, auch relativ so männlich und
so
gross.
Ja, so eine Pulsmessuhr oder ja, so ein bisschen genau. In die Richtung, recht gross. Gerade wenn man nicht so dicke Arme hat, dann steht es so ein bisschen raus. Wir müssen es noch ein bisschen daran arbeiten, sind wir auch noch ganz an den Anfängen, also vor allem bezüglich Design. Aber sonst ist in dieser Uhr jetzt alles recht super gelöst. Man tut es einfach mit dem Handy koppeln, Bluetooth, und dann zeigt es eigentlich wirklich die wichtigsten Meldungen, die im Handy reinkommen, kann ich dann auf dem Handy, auf der Uhr gerade lesen. Und ich kann auch die Uhr dann teilweise noch also als Fernsteuerung brauchen. Ich kann den Musikspieler bedienen auf dem Handy oder Runkeeper, so eine App, die ich beim Joggen brauchen kann. Da sehe ich dann, kann ich das Handy eben auch wegtun während dem Rennen und sehe dann auf der Uhr, wie schnell das ich bin und so weiter. Und die Funktionen werden natürlich jetzt auch immer noch erweitert. Man kann ja gewisse Sachen selber programmieren. Wir haben es zum Beispiel bei dieser Uhr geschafft, dass der Song, der auf SRF 3 gespielt wird, der Songtitel, dass man den immer gerade sieht auf der Uhr. Das ist natürlich etwas, was noch viel noch gerne hätten.
Gescheide Uhren.
Gescheide Uhren, ja. Die kommen jetzt stark. Und jetzt hier die Pebble, von den Kosten her etwa 150 Franken. Also das ist jetzt nicht gerade ein Watch, aber ja, ist auch nicht gerade die Luxus.
Kann man sich noch leisten. Es ist bei den Geräten ein bisschen der Hype in diesem Jahr. Heute Abend wird Samsung eine vorstellen. Bei Apple gibt es Gerüchte, dass es nächstes Jahr so eine Uhr wird geben. Warum der Hype?
Der Hype hat den Namen Wearable Devices, also tragbare Gerät oder tragbare Computer. Das ist eigentlich so der Überbegriff vom ganzen Hype.
Aber mein Handy ist ja schon ein tragbarer Computer.
Willst du aber vielleicht nicht unbedingt so als Handgelenk anmachen, ja, oder als Stirn. Also es geht auch nicht nur um die Uhren, also auch Brillen. Oder man könnte sich auch vorstellen, dass irgendwie in den Kleider drin integriert ist, so Gerät. Oder implantiert vielleicht sogar im Körper drin. Also es geht darum, dass Technologie im Handy direkt irgendwie auf unseren Körper kommt, dass wir eben nicht mehr müssen, ein Gerät aus dem Hosensack rausnehmen, um zu schauen, was passiert. Und es geht auch nicht nur darum, dass man Sachen anzeigt, wie jetzt bei diesen Uhren, sondern auch umgekehrt, also dass zum Beispiel gewisse Sensoren dann vielleicht irgendwann in unserem Körper drin sind, wo dann an so einen tragbaren Computer oder das Handy Informationen liefern.
Also ich sehe, so eine Uhr ist nur auf einmal der Anfang.
Das ist nur der Anfang. Man muss ja irgendwo mal anfangen. Das geht auch ein bisschen daran, dass wir uns daran gewöhnen. Das geht ja mit einer Uhr besonders gut, weil das kennen wir alle. Also früher haben wir eher noch eine Uhr angehabt. Es ist auch nicht besonders unangenehm, so eine Uhr. Also das ist noch, man kennt es, es ist harmlos. Und es ist jetzt da so ein bisschen früher hat man ja so Taschenuhren gehabt, die hat man so in den Sack
hineingesteckt.
Kettenuhr, hat man so eine Kette dran gehabt. Und dann hat man immer, wenn man Zeit hat wollen lesen, hat man sie müssen rausziehen. Und eigentlich mühsam. Und darum hat man dann gesagt, ja, dann machen wir sie doch gerade alles mit einem Armband an den Arm an. Und das ist jetzt ein bisschen so beim Smartphone, das ist quasi so die alte Kettenuhr für die Taschen rein. Und die Smartwatches, das ist jetzt auch wieder die Befreiung von dem, dass man's grad man hat es dann gerade am Körper.
Samsung macht da mit, eben, wir haben es gerade erwähnt, die stellen heute Abend noch so eine Uhr vor, Apple wahrscheinlich auch und ein paar unbekanntere Firmen.
Kleinere Firmen wie die Pebble und Google, die haben vor ein paar Tagen gesagt, dass sie eine Firma gekauft haben, die so Know-how hat für so Smartwatches. Und das passt natürlich auch gut in die Strategie von Google, ihre Informationen, die sie haben, auch irgendwie auf den Körper bringen, direkt auf den Körper zu bringen. Google Glass ist da so ein Stichwort, also die Brille, die ja dann auch nächstes Jahr ziemlich sicher wird kommen.
Was auffällt, keine Schweizer Firmen sind dabei. Dabei ist doch die Schweiz eigentlich das Uhrenland mit 200 verschiedenen Uhrenmarken. Reto Wittmer von der SRF Digital Redaktion, was ist da los?
Ja, man könnte sagen, aufwachen, da geht
ja
etwas.
Verschlafen.
Ja, vielleicht ein bisschen. Also, vielleicht nimmt man es noch zu wenig ernst. Vielleicht ist es ja auch ein Flop. Es ist ja sehr am Anfang noch. Aber es könnte natürlich auch eine riesen Chance sein. Am ehesten würde man ja so Innovationen der Swatch zutrauen. Also, die Uhr, die ja auch in den 80er Jahren riesige Erfolge geführt hat. Und der Chef, der Nick Hayek, hat vor kurzem in einer Wirtschaftssendung von SRF1 dazu etwas gesagt.
Das Telefon am Arm ist keine Revolution. Das Telefon ist eine Revolution, aber nicht am Arm. Wir werden andere Dinge zeigen.
Also da, es erfindet es, glaube ich, mäßig spannend, die Smartwatches. Anders sieht der Erfinder von der Swatch, der Elmar Mock.
Damals hat die Swatch sich inspiriert von Automobilindustrie, damals hat die Swatch sich inspiriert von Spielzeugindustrie. Vielleicht sollte man sich viel mehr inspirieren von Telekomindustrie, von Internet, von Networking, von wie die Menschen heute umgehen mit den anderen Menschen.
Also vielleicht fehlt der Schweizer Uhrenindustrie da einfach auch ein bisschen die Inspiration oder eine andere Inspiration. Und dann der Ernst Tomke, er hat in den 80er Jahren als Manager eigentlich die Swatch initiiert und auch dafür geschaut, dass die so erfolgreich war. Und er meint, dass der Zug, also da sieht er eigentlich schon ziemlich krass, er sagt, er findet den Zug für die Schweizer Uhrenindustrie sei eigentlich schon abgefahren in dem
die
Bereich.
Die Googles, die Apples und so weiter, die werden diesen Markt übernehmen für die Jungen und dort hochkomplexe elektronische Systeme, die mit dem Telefon kommunizieren können, auf den Markt bringen. Da bin ich überzeugt. Und diesen Schritt hat die Schweizer Uhrenindustrie meiner Meinung nach verpasst.
Die Gefahr ist natürlich da, weil es ist, dass sich da wieder etwas wiederholt. Es war ja auch so, dass bevor die Swatch rausgekommen ist, zum Beispiel, da haben ja auch andere dann eben plötzlich erfolgreich Uhren gemacht. Die Japaner, die haben billige Uhren, mit billigen Uhren die Schweiz quasi überschwemmt. Da erinnern wir uns noch an so die Casios und so, oder? Die Digitaluhren, die dort gekommen sind. Die Schweizer Uhrenindustrie ist dann eingebrochen. Die Swatch-Uhr, die Erfindung, das war dann eigentlich so die Rettung gewesen. Und ja, jetzt sich halt auf diesen Lorbeeren auszuholen und denken, die Smart Watches, das ist vielleicht das ist nur so ein Übergangsphänomen. Das könnte natürlich ins Auge gehen.
Fotos von der Pebble und einen Erfahrungsbericht gibt es auf srf.ch unter Wissen und Digital. Auch Samsung ist offenbar überzeugt von den Vorteilen von einer Smartwatch und bringt die erste eigene intelligente Uhr auf den Markt, die Galaxy Gear.
Was das für eine Uhr ist, darüber habe ich mit Annie Glautenschlager auf SRF 3 geredet.
Was steckt in dieser Uhr von Samsung drin?
Also was ich noch wichtig finde, es ist eine Erweiterung zu einem Smartphone, das man hat. Also allein kann die Uhr nicht viel, kann zum Beispiel nicht telefonieren. Man muss eher verstehen wie eine Fernbedienung zum Smartphone oder einen zweiten Bildschirm zum Smartphone, eigentlich, wo man dann dafür kann, im Hosensack oder in der Tasche lassen, wo man nicht mehr für alles muss führen muss. Also auf dieser Uhr sieht man zum Beispiel Nachrichten aller Art, SMS, wie du gesagt hast, Mails, Twitter-Meldungen. Man bedient so ähnlich wie ein Handy, ist ein Touchscreen, also mit dem Finger drüber fahren, auf und ab. Kann man die Meldungen durchblättern. Dazu hat sie aber schon auch ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Das heisst, zusammen mit dem Handy, wenn man es damit koppelt, kann man dann tatsächlich telefonieren mit der Uhr. Man muss dann irgendwie die Hand so ein bisschen ans Ohr heben. Ich weiss auch noch nicht genau, wie
das praktisch. Das ist wie Michael Knight von der Kit gerufen.
Genau, das funktioniert. Sie hat sowieso Spracherkennung, man kann sie so auch steuern. Es gibt ungefähr 70 Apps, also zum Beispiel verschiedene Design, die Zifferblätter kann man draufladen. Es hat eine Kamera im Armband. Also man hat so ziemlich das reingepackt, was heute technisch möglich ist.
Ist das so ein hübsches Spielzeug für Freaks oder glaubst du, dass irgendeiner in ferner oder vielleicht auch näher Zukunft mal alle mit so einem Ding statt einem Handy rumlaufen?
Nein, alle glaube ich nicht. Das hat schon damit zu tun, dass es ja ein zusätzliches Gerät ist, das man zum Smartphone haben muss. Schon allein wegen dem kann es nicht ablösen. Es ist auch erst der Anfang. Also wenn man sich genauer anschaut, dann hat die Galaxy-Uhr, die auf den ersten Blick gut aussieht, schon ein paar fundamentale Probleme. Der Akku zum Beispiel, der hält nur einen Tag. Da sind wir jetzt zwar auf dem Handy gewohnt, aber von der Uhr, das glaube ich nicht, dass man das will. Jetzt das Modell, das sie vorgestellt haben, das funktioniert auch nur mit einem Galaxy-Handy zusammen, nicht mit einem beliebigen Handy. Also da hat es noch ein paar Probleme. Ich glaube aber, dass es absolut einen Markt gibt für so Uhren. Die Taschenuhr hat man ja früher auch im Hosensack gehabt. Und stimmt. Dann hat man irgendwann gemerkt, das ist aus mühsam, dass immer führen haben, hat sie sich ans Handgelenk gar nicht gemacht. Das heisst, ich bin sicher, man werden so Uhren im Alltag sehen, die sind gleich nicht mehr exotisch.
Ah, das glaubt ja nicht nur Samsung, auch die Konkurrenz schafft also Uhren. Was darf man von denen erwarten? Wer, wann, was?
Es gibt schon Modelle auf dem Markt, Samsung. Das sind jetzt einfach die ersten, wo man muss ernst nehmen mit ihrem Galaxy Gear. Und das wurmt wahrscheinlich Apple am meisten. Die Firma hat ja in letzter Zeit den Anspruch gehabt, die Innovation mit dem Löffel gegessen zu haben, quasi den Takt vorzugehen in der Industrie. Und jetzt ist es einmal Samsung, der da vorprescht. Von Apple kommt aber höchstwahrscheinlich auch so ein Gerät, das die Gerüchte zeigen, auf Start im Anfang nächstes Jahr, im halben Jahr ungefähr. Und dann gibt es aber noch ganz andere Mitstreiter. Google hat letztes Jahr eine Firma gekauft, die so Uhren entwickelt. Das heisst, von Google darf man im ähnlichen Zeitrahmen wie von Apple mit so etwas rechnen. Also im 2014 wird es dann wahrscheinlich richtig spannend. Einen Tag nach dem Beitrag auf SRF 3 hat dann auch noch Sony seine neue Smartwatch gezeigt. Smartwatch 2 heisst die ganz schlicht, die sich wesentlich verbessert hat gegenüber dem ersten Modell. Wir haben aber leider keine Zeit mehr gehabt, um darüber zu berichten und haben sie auch nicht genauer können testen, werden wir aber bei der nächsten Gelegenheit. Rechts ist das Gaspedal, links die Kupplung. Die Bremse ist in der Mitte. Das ist immer so und es wäre auch total komisch, wenn das in jedem Auto ein bisschen anders wäre. Genauso ist es bei Games. Die Knöpfe und die kleinen Sticks am Controller sind eigentlich fast immer gleich belegt. Der Game-Tipp von dieser Woche ist eine Ausnahme. Das Spiel heisst Brothers, A Tale of Two Sons und es geht eben um zwei Brüder. Und wie man die steuert, das ist speziell, sagt der Guido Berger.
Speziell ist Brothers, A Tale of Two Sons, weil man beide Brüder gleichzeitig steuert. Der Controller ist wie aufgeteilt. Die linke Hälfte gehört dem grossen Bruder, die rechte Hälfte dem kleinen Bruder. Also mit dem linken Stick bewegen wir den Gross, mit dem rechten Stick bewegen wir den Kleinen gleichzeitig. Und dann hat es auch noch je einen Knopf, auch wieder links und rechts, um zum Beispiel Sachen zu packen oder sich an etwas festzuhalten. Wirklich ein spannendes Konzept, aber ich muss sagen, es macht das Spielen also ziemlich schwierig, weil man müssen ja immer zwei Spielfiguren gleichzeitig im Auge haben und gerade wenn sie sich dann auch noch kreuzen, also wenn der kleine Bruder von rechts nach links überwandert und der Gross nach rechts, also wenn sie wie Zeit tauschen, dann gibt es einfach sofort ein Knusch in den Birnen und dann latscht ständig einer unabsichtlich in eine Wand rein. Also eine coole Idee, aber beim Spielen selber behindert sie einem eigentlich wirklich ziemlich fest.
Eine komplizierte Steuerung ist jetzt nicht gerade ein Lob, aber stopp. Die Steuerung macht total Sinn in diesem Fall, meint der Guido Berger und er sagt uns auch warum.
Gut 3 Stunden lang wundert man sich, was die komische Steuerung eigentlich soll. Und dann in einem einzigen phänomenal guten Moment, ganz kurz vor dem Schluss, dann macht sie plötzlich total Sinn. Brothers, A Tale of Two Sons ist ein Märchen. Es geht um Verlust, um Tod. Die Mutter von diesen zwei Brüdern ist vertrunken im Meer und jetzt ist auch noch der Vater todkrank. Und darum ziehen dann die zwei Brüder los, um Medizin zu holen von so einem geheimnisvollen Baum. Also steuern wir die zwei durchs Dorf, durch den Wald, durch eine Höhle, über einen Berg. Zum Weiterkommen müssen wir so kleine Rätsel lösen. Der kleine Bruder ist schmal und kann darum durch Gitterstäbe durchschlüpfen. Der Gross ist dafür ein bisschen stärker. Und manchmal brauchen wir auch beide gleichzeitig, zum Beispiel, um etwas zu zweiten aufzulüpfen. Aber eben die komische Steuerung, die stört eigentlich mehr, als dass sie hilft. Und ich habe mich auch bis am Schluss nie richtig daran gewöhnt. Und mich dann halt immer mehr anfangen zu fragen, was die jetzt eigentlich sollen. Und dann kommt eben der Moment. Ich plaudere den jetzt natürlich nicht aus, da, aber in dem Moment macht plötzlich alles Sinn. Also das ganze Spiel bis dorthin arbeitet nur auf den einzigen Moment hin. Rein vom Inhalt her ist er zwar ziemlich ein Klischee, in einem Film würde man wahrscheinlich ein bisschen die Nase rümpfen, aber genau weil es eben ein Game ist, genau wegen dieser komischen Steuerung, fährt der eine Moment dann richtig, richtig ein. Berührend ist darum auch das Wort, das man in fast jeder Kritik zu «Brothers – A Tale of Two Sons» liest. Ich muss allerdings sagen, mich hat es ein bisschen kalt gelassen. Es hat mich zuerst recht verwirrt, weil das ist doch super, so eine richtige Emotion, ein toller Moment, den man nur in einem Spiel so anbringt. Aber dann habe ich gemerkt, «Brothers» hängt eben alles an diesen einen einzigen Moment. Es kontrolliert die ganze Dramaturgie bis dorthin. Es zwingt uns, etwas zu machen, was wir eigentlich nicht machen wollen, bis es dann eben so das ganze emotionale Gewicht auf uns fallen lässt. Und das ist eigentlich die Logik von einem Film. Linear erzählen, kontrolliert einen Höhepunkt setzen, in einem Moment präzise eine Emotion auslösen beim Publikum. Games sind für mich etwas anderes, eine Bühne, wo wir drauf schauspielern und wo die Regie nicht alles unter Kontrolle hat. Wo ein grosser Moment auch passieren kann, ohne dass die Regie das genau so will hat. Wegen dem ist «Brothers» nicht weniger gut. Das ist einfach nicht das, was ich in einem Game suche.
«Brothers – A Tale of Two Sons», das gibt es für die Xbox 360, die PlayStation 3 und den PC. Das Spiel ist ab 16. Meine Buben sind noch ein bisschen jünger und die können mir auch ganz stolz zeigen, was sie mit Lego bastelt haben. Ganz ähnlich ist es diese Woche der Rebecca Villiger auf SRF 3 gegangen. Nur, dass bei ihr ein ganz grosser Bub ins Studio gekommen ist.
Der Bub ist der Guido Berger aus der SRF Digital Redaktion. Und bastelt hat er einen Roboter. Sieht ein bisschen gefürchig aus, mit Raupen als Füße und einem Kopf mit Irokesenfrisur. Hast du also gut gemacht, Guido. Beeindruckend. Was kann der?
Ich habe den gebaut mit Lego Mindstorms. Das ist so ein Roboterbaukasten von Lego. Und das ist jetzt gerade eine neue Version. Und eben der Irokesen-Roboter da, der kann Folgendes. Ich habe dann so einen zweiten kleinen, ja, man kann dem eigentlich nicht Roboter sagen, wie der ist dumm, der kann nichts. Der hat einfach ein Rädchen und da so einen kleinen Infrarotsender drin, also das, was auch in einer Fernsehfernbedienung drin ist. Der Gross, eben der mit den Irokesen, der sieht jetzt den Infrarotsender da und kann sich dann so selber automatisch darauf ausrichten, auf die richtige Distanz gehen und dann so drei rote Plastikbälle auf den Kleinen da abführen und er sollte ihn eigentlich treffen.
Also der Gross kann den Kleinen verschießen.
Ja, genau. Ich glaube, ich führe das jetzt am besten gerade mal vor. Jetzt habe ich da den Gross am Boden schon parat gestellt und den Kleinen habe ich in der Hand. Und sobald ich jetzt das Infrarotlämpchen anstelle, sollte es eigentlich losgehen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Das hört
man. Jetzt richtet er sich aus. Und schießt gerade drauf los. Und lachen dann noch fies. Ja, genau.
Er hat jetzt einen von drei Schüssen getüpft. Das ist nicht schlecht. Nicht schlecht.
Und das werdet ihr jetzt sicher selber sehen. Das Roboter-Duell, das könnt ihr anschauen. Wir haben es für euch inszeniert. So ein bisschen wie ein Spaghetti-Western. Hi nun, hier bei unserem SRF3-Studio. Ein grosser Roboter aus Lego mit Irokesenfrisur schießt rote Kügel auf einen kleinen. Guido Berger aus der SRF Digitalredaktion. Du hast den Roboter zusammengebaut, vorher vorgeführt und ich sehe es dir an, du hast eine riesige Freude. Wer sonst noch, also für wer ist das Lego Mindstorms?
Also die neue Version von Mindstorms EV3, die jetzt gerade rausgekommen ist, da haben sie so ein paar von den Lego-Teilen, die drin sind, haben sie so ein bisschen neu gestaltet, dass es so ein bisschen aussieht wie so die Roboter, die man aus dem Kino kennt, so Transformers-Filme oder so. Und man kann es auch noch mit einer Fernbedienung oder so einem Smartphone fernsteuern. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, das Marketing zielt so ein bisschen auf Buben ab, die gerne so einen coolen Action-Roboter hätten. Einmal wenn man so die Packung anschaut. Aber das Teil, das ich jetzt hier ausprobiert habe, das kostet 460 Franken. Und da denke ich mir, das finden wahrscheinlich die meisten Eltern ein bisschen zu teuer für so ein Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenk. Darum ist es wahrscheinlich schon eher so für die schon erwachsenen Buben und Mädchen, in Anführungszeichen, die das für sich selber kaufen. Oder vielleicht so ein Eltern- und Kind-Projekt, wo man es dann zusammen macht. Vielleicht auch so mit dem Ziel, wirklich so einen Einstieg zu finden in die Robotik.
Und also man sieht ja im Video auf SRF3.ch, wie du das zusammengebaut hast. Ist denn das nicht ein bisschen zu kompliziert für Kinder?
Also Robotik ist eigentlich wirklich sehr ein spannendes Gebiet, wie es eigentlich gerade so an einem Schnittpunkt ist zwischen der Mechanik, also wie sieht der Roboter aus, wie bewegt sich was, und Programmieren auf der anderen Seite, also die Logik, das Hirn sozusagen vom Roboter. Und das braucht natürlich auch ein bisschen ein Interesse einfach für grundsätzlich für die Art von Inhalt. Aber jetzt rein vom Schwierigkeitsgrad her, finde ich, habe ich also schon kompliziertere Lego-Teile zusammengebaut als das. Und das Programmieren, das macht man eigentlich mit auch sehr grafisch, also mit so farbigen Klötzli, wo man zusammensetzt. Ein Klötzli ist für den Motor, ein Klötzli ist für irgendeinen Sensor, wo man dann so zusammenklickt eigentlich. Also da habe ich das Gefühl, jetzt so ab 12 denke ich mir nicht mehr, dass das ein Problem ist. Sie selber, Lego, sagt sogar schon ab 10, aber eben 12 denke ich, ist wirklich kein Problem mehr. Und von dort aus kann man es dann natürlich beliebig kompliziert machen, wenn also, man will. Kann.
Schon mal der Nachwuchs für Ingenieur oder Informatiker vorbereiten.
Das ist definitiv so. Oder Mindstorms wird häufiger so als Einstieg in die Robotik eingesetzt. Es gibt verschiedene Fachhochschulen, die auch mit dem arbeiten. Ich bin selber auch schon so also Roboter-Turnierli gsi, wo eigentlich alle mit Lego gearbeitet haben, nicht teilgenommen zugeschaut. Und es gibt mittlerweile wirklich eine grosse Community von Leuten, die mit diesen Mindstorms-Robotern total abgefahrene Maschinen und Roboter bauen. Und gerade für diese Leute, habe ich das Gefühl, ist die neue Version jetzt sehr, sehr spannend, weil der Brick, also das Hirn, das, was rechnet, was denkt, das ist natürlich neuer und schneller, weil es einfach so an die neue, an den aktuellen Stand von der Technik angepasst ist. Aber noch wichtiger, es hat jetzt ein Linux drauf, eigentlich ein ausgewachsenes Betriebssystem. Das ist wirklich ein ausgewachsener kleiner PC jetzt dort drin. Und das wird sehr viele Möglichkeiten auftun für die Leute, die das jetzt anfangen ausprobieren. Also da wird man jetzt so ganz viele sehr schnelle und auch komplexe Programme können schreiben für das neue Ding, und das heisst, es gibt dann wirklich clevere Roboter, die da wahrscheinlich rauskommen in der nächsten Zeit.
Unsere Mindstorm-Roboter-Cowboy-Inszenierung als Film, die gibt es auf srf.ch, oder noch besser, ihr abonniert unseren YouTube-Kanal, der heisst SRF Digital. Technik, die prägt unseren Alltag und auch den von den Schülern, nicht nur in der Pause. Ein Informatiklehrer von einer Privatschule hat nämlich zusammen mit seinen Schülern eine App entworfen zum Wörterlehren auf dem Tablet. Der Peter Buchmann hat der Rebecca Villiger auf SRF 3 erzählt, wie das geht und für was man das Tablet in der Schule sonst noch brauchen kann.
Jetzt hat ein Informatiklehrer an einer Privatschule in der Schweiz eine eigene App fürs Tablet entworfen, zum Lehren richtig zu schreiben, und zwar zusammen mit seinen Schülern. Peter, du bist dir das anschauen. Wie geht das, ein Lehrer, der mit einer Klassen-App entwirft?
Der Informatiklehrer und Schulleiter Reto Helbling hat seine Schüler gefragt, wie sie sich so eine App vorstellen. Und Jugendliche haben ganz andere Prioritäten als Erwachsene. Die Schüler sind so zwischen 11 und 16, so Mittel- und Oberstufe. Und ihnen ist zum Beispiel wahnsinnig wichtig, was der Hintergrund für eine Farbe hat und dass man den verstehen kann. Aber sie haben auch noch andere Ideen gehabt, von uns aus gesehen ernste Ideen, oder? Sie haben zum Beispiel darauf bestanden, dass man eine Übung zuerst fertig machen muss, bevor man aus der App rauskommt. Oder dass man ein Wort 10-mal richtig schreiben muss, bevor es als gelehrt gilt.
Also alles gute Ideen, die die Schüler hatten. Und wie ist es dann weitergegangen? Also wer hat denn diese App nachher programmiert?
Das haben die Schüler nicht selber gemacht. Die Schule arbeitet zusammen mit einer Designfirma. Eine Firma, die Erfahrung hat mit Apps, die auch schon Sprach-Apps entwickelt hat für Legastheniker. Die Profis haben das Design gemacht, und implementiert worden ist dann die App in Indien. Die Schüler haben dann die App wieder getestet, als sie zurückgekommen ist aus Indien. Und da hat sich gezeigt, dass die Jugendlichen so eine App anders anschauen. Die finden andere Fehler als Erwachsene und schneller. Sie haben zum Beispiel sehr schnell gemerkt, wie man in dieser App bescheissen
kann. Ja. Und was kann man denn jetzt mit dieser App genau machen?
Man kann die App brauchen, um Wörter einüben, zum Beispiel das französische Vokabular oder Deutschfehler, die man gemacht hat in einem Diktat. Da muss man zuerst eine Liste mit Wörtern erfassen, mit den Wörtern, die man üben will. Und dann gibt es 8 verschiedene Übungen, die man machen kann. Und ich habe 2 Schüler gefragt, Fabian und Cindy, welche Übungen das sie am liebsten machen.
Meine Lieblingsübung ist eigentlich das mit dem Kreis, den man antippen muss.
Meine Lieblingsübung ist, wenn man selber hört, und dann muss schreiben.
Das sind ihre Lieblingsübung ist so eine Art Diktat. Da tut sie, wenn sie die Wörter erfasst, tut sie das aufnehmen. Sie redet das Wort, nimmt es auf. Und beim Üben hört sie es wieder und schreibt es dann auf. Und beim Fabian ist die Lieblingsübung so eine Art Buchstabenchaos, wo man dann die Buchstaben rausziehen muss und in die richtige Reihenfolge bringen.
Also sehr spielerisch. Ich glaube, mir hat das gefallen. Was ist dein Eindruck? Du kannst es besser beurteilen. Von dieser App hätte ich das früher in der Schule auch angesprochen.
Ich glaube, das hat mich sehr angesprochen früher. Ich glaube, das hat mir gefallen. Auf jeden Fall hat mir die App besser gefallen als Diktat früher, weil das ist für mich die höchste Strafe gewesen, ein Diktat müssen üben.
Wer hat schon gerne Diktat gehabt in der Schule? Die Schüler an dieser Schule, an dieser Privatschule, die haben auch alle ein eigenes Tablet. Kann sich das nur eine Privatschule leisten oder ist das an öffentlichen Schulen auch möglich?
Es gibt verschiedene Pilotprojekte auch an öffentlichen Schulen. Im Kanton Solothurn läuft seit mehr als einem Jahr ein grosser Versuch mit Tablets in 12 Klassen mit 350 Schülern. Die haben alle ein eigenes Tablet bekommen und die sind alle in verschiedenen Alterskategorien.
Und wie werden denn die Tablet-Computer gebraucht?
Ein Tablet ist sehr vielseitig. Es ist auf der einen Seite ein leistungsfähiger Computer. Gleichzeitig ist es aber auch eine Art Tonbandgerät, ein Fotoapparat, eine Videokamera. Und man kann natürlich auch all die Medien, Audio und Video, mit dem Tablet abspielen. Und daraus ergeben sich jetzt ganz neue Möglichkeiten für die Schulen. Die schicken zum Beispiel die Schülerinnen raus zum Recherchieren. Dort machen die Fotos, drehen Video. Dann kommen sie zurück in die Schule und schneiden die Videos und stellen das alles zu einer Präsentation zusammen und zeigen dann die Präsentation direkt vom Tablet den anderen.
Es tönt ziemlich anders, als die Schule zu meiner Zeit noch ausgesehen hat. Heisst das, die Wandtafeln, das ist endgültig vorbei?
Nicht ganz. An der Schule zu Wohlen, da habe ich noch eine Wandtafel gesehen. Der Lehrer schreibt dort Aufgaben auf, die die Schüler machen müssen. Und wir haben dann früher die Aufgaben abgeschrieben ins Aufgabenbuch. Ja, genau. Und die Kinder machen jetzt einfach mit dem Tablet ein Foto von dieser Wandtafel.
Ja, das ist ein bisschen einfacher.
Oder auch wenn es um die Lösung geht von der Rechnungsaufgabe, dann hat der Lehrer bei uns früher das kopiert und verteilt. Und heute machen die Kinder einfach ein Foto von diesem Lösungsplan.
Tönt total gut, das hat mir glaube ich auch gefallen. Aber haben die Tablets nicht auch den Nachteil, dass sich Schüler auch mehr ablenken können, als dann tatsächlich etwas lernen?
Das ist sicher eine Gefahr, aber die Tablets sind nicht ganz so, wie man sie von daheim kennt. Also man kommt mit so einem Tablet nicht auf den App Store. Nur ein Lehrer kann eine App installieren und in der Schule kann der Lehrer auch kontrollieren, wann die Schüler mit dem Tablet aufs Internet können.
Die Bilder aus der Schule und von der Wörterprofi-App, die findet ihr auf srf.ch oder digital. Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch. Wir sagen an dieser Stelle immer, dass wir uns über Kritik freuen. Und das Mal haben wir auch tatsächlich ein kritisches Feedback bekommen, Guido Berger.
Genau, Christina Andersen hat uns geschrieben und hat gefunden, sie hätte ein bisschen den Eindruck, dass die Sendungen da bei uns etwa die so ein bisschen zu fest auf Fun drüllen zeigen, wie sie schreibt und weniger auf fundierte Wissensvermittlung fokussiert und dass sie das eigentlich schade findet und sie fragt, warum das so ist. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass wir eigentlich recht einen Spagat probieren da, oder? Dass wir einerseits Leute haben, wie vielleicht ein Grossteil unter euch, den Podcast-Hörer, die sich sehr für so Digitalthemen interessieren und selber wahrscheinlich auch recht viel wissen über das. Und auf der anderen Seite haben wir gerade jetzt bei SRF 3 oder bei SRF 1 ein sehr breites Publikum, das auch ganz viele Leute darunter hat, die jetzt nicht unbedingt als erstes die Digitalseiten anschauen würden in einer Zeitung oder online. Und dass wir irgendwie versuchen, natürlich beide irgendwie zu erreichen. also genug Details zu liefern für die Fans und für die, die Bescheid wissen und die anderen trotzdem irgendwie ins Boot zu holen. Und da ist halt so, dass auf eine fröhliche, spassige Art zu machen, ist häufig eine Methode, die wir wählen, weil wir wissen, dass sie funktioniert. Mhm. Und dann hat es halt auch noch den Aspekt, glaub, dass wir selber einfach in der Regel wahnsinnig Spass haben an diesen Themen, die wir da machen. Und dann tönt es dann halt auch spassig. Also mindestens für diesen Teil würde ich mich jetzt nicht entschuldigen. Und der andere Teil, das ist halt ein Spagat, den wir probieren und wo uns manchmal gut gelingt und manchmal vielleicht ein bisschen weniger. Ja.
An dieser Stelle verrätest du uns aber auch noch bereits, was im Digital am Sonntag in unserer Leseliste drin ist, jeweils versuchen haben, aber diesmal gibt es, glaube ich, eine Enttäuschung.
Ja, da muss ich mich entschuldigen, das habe ich nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Diese Woche war ein bisschen hektisch und darum hat es jetzt müssen über die Klinge springen. Da mache ich dann nächste Woche wieder ein Schönes für euch.
Eure Meinung, eure Ideen, eure Fragen, die erreichen uns auf digital@srf.ch per Mail. Oder ihr schreibt uns auf Facebook. Unsere Seite dort heisst SRF Digital. Die Online-Artikel zu allen Beiträgen die findet ihr auf srf.ch und dort unter Wissen und Digital. Das war es vom Technologie-Podcast von Schweizer Radio und Fernsehen. Bis in einer Woche.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.